Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Im Kanton Graubünden wird gebaut. Und das laut dem Bündner Baumeisterverband immer mehr. Aber auch wenn es der Baubranche gut geht, steht sie vor Herausforderungen. Und für einen Haufen Bündner Kinder ist es das Highlight des Jahres der Chalanda März, wo die Kinder in blauen und roten Hemden, Rössas und Plumpen den Winter vertreiben. Erste Gemeinden haben den Brauch schon heute abgehalten. Wir sind dabei gewesen. Das zwei von den Themen heute. Im Studio ist Jasmin Schneider. Schön, hören dazu. Für einmal starten wir unsere Regiosendung aber mit einem Ausland-Thema. Seit 3 Jahren wehrt sich die Ukraine gegen den Angriffskrieg von Russland. Ein Konflikt, der Millionen Leute betrifft. Und noch immer gibt es einen Haufen offene Fragen. Wie ist die Lage heute? Gibt es bald Frieden? Und was bedeutet das für die Zukunft der Ukrainerinnen und Ukrainer? Der Thomas Kind hat mit dem Patrick Nick am Leiter In- und Ausland für Südostschweiz über das geredet.
Seit 3 Jahren kämpft die Ukraine ums Überleben, muss man sagen. Jetzt sieht es ein bisschen aus, als ob es in Richtung Frieden geht, aber halt Diktatfrieden, also nach russischen Regeln quasi. Wie siehst du das?
Es ist ziemlich schwierig einzuschätzen im Moment, wo das könnte herfahren. Was man eben gerne unterschätzt, wird es da geredet zwischen, also Washington redet mit Moskau, Washington redet auch mit Kiew. Am Schluss wird der Krieg nicht in Washington beendet, sondern er wird beendet in der Ukraine, bei den Ukrainern selber. Die hören auf, wenn sie aufhören und die kämpfen, damit sie überleben.
Eben, es geht, du hast es gerade angesprochen, es wird verhandelt. Aber kann man überhaupt von Verhandlungen reden, wenn das alles nach den Regeln von Russland abläuft?
Nein, das sind keine Verhandlungen in dem Sinn. Oder? Das heisst, im Moment legen einfach die Russen wieder auf den Tisch, was sie wollen. Und im Moment sieht es so aus, als würde Trump das glauben. Aber es ist eine Blackbox. Oder? Also der Trump kann heute das sagen und morgen dieses, zum Beispiel das Abkommen über die Rohstoffe, da spricht eine ganz andere Sprache. Das funktioniert nicht, wenn man Putin gibt, was er will. Das heisst, das ist sehr widersprüchlich, die Signale, da können wir das wahrscheinlich.
Genau, du hast den Deal gerade angesprochen. Also die Ukrainer müssen grosse Teile von ihren Rohstoffvorkommen abgeben. Ich sage jetzt mal einfach, das ist Erpressung.
Das ist Erpressung, das ist klar. Man nutzt jetzt einfach die Schwäche oder die Hilfsbedürftigkeit, die die Ukraine hat, nutzt man aus. Das ist Trumpsche Politik. Es ist aber gleichzeitig natürlich einfach jetzt kurz- und mittelfristig auch eine Chance für die Ukraine. Wenn die Amerikaner wirklich Rohstoffinteressen dort haben in diesem Land und die beteiligt werden an der Ausbeutung, dann haben sie auch das Interesse, die Ukraine zu schützen.
Schnell auf die militärische Situation. Jetzt kämpfen die seit 3 Jahren. Das grosse, starke Russland, wie man immer sagt, hat es nicht geschafft, die kleine Ukraine einzunehmen. Was sagt das aus über die militärische Stärke von Russland?
Das sagt, dass Russland massiv überschätzt worden ist über Jahrzehnte. Das hat man gesehen, also das schlägt kein Geist weg. Natürlich kommen die Russen, die Ukrainer kommen Waffen über aus dem Westen, aber sie kämpfen allein. Und die angeblich zweitstärkste Armee der Welt ist im Moment die zweitstärkste Armee der Ukraine.
Wirtschaftlich gesehen, was würdest du sagen, wie lange kann Russland den Krieg überhaupt noch stemmen?
Lang, weil die russische Regierung ist niemandem verantwortlich. Das heisst, denen kann es wahnsinnig dreckig gehen, sie können wahnsinnig grosse Krisen einfach in Kauf nehmen und wegstecken. Sie sind nicht angreifbar im Kreml. Das heisst, das kann noch lange so weiterlaufen.
Jetzt die Deals, gehen wir davon aus, die kommen Stand. Wie viel Verlass ist auf Russland als Partner?
Null.
Warum?
Russland hat bis jetzt jeden Vertrag gebrochen, den sie können brechen.
Auf die andere Seite noch, wie viel Verlass ist auf die USA? Unter gegebenen Voraussetzungen?
Ähnlich wenig. Dort ist einfach im Moment, es ist komisch zu sagen, aber Amerika scheint ein bisschen durchschaubarer oder ein bisschen voraussehbarer. Es geht um den Profit. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe mit den Rohstoffen. Das heisst, der Trump ist nicht irrational unterwegs und wenn er etwas überkommt in einem Deal, dann kann man auf so einen Deal auch einigermaßen abstützen. Das ist der Unterschied zu einem Putin. Der Putin ist ein Ideologe und der Putin ist bereit, über alle Leichen zu gehen, um seine Ziele zu erreichen.
Aber es ist gleich mal interessant, merken denn die USA nicht, dass sie durch das ihren Platz in der Welt langfristig schwächen?
Ja, ich würde sagen, gut, die Hälfte der Amerikaner merken das schon, aber die entscheiden nicht.
Also jetzt sind wir geheißen, Europa hat geschlafen, jetzt müssen wir. Was kann, was muss Europa machen?
So traurig ist, Europa muss aufrüsten. Europa muss selber stark werden und Europa muss vor allem einig bleiben. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Einig werden vor allem?
Werden. Bleiben. Zumindest ein Kern muss einig bleiben und muss zusammenstehen, weil Europa, das ist ja das, was die Amerikaner gerne würden machen mit ihrer Anti-EU-Rhetorik, das ist das, was die Russen gerne hätten, Europa auseinanderdividieren in ganz viele kleine Staaten, wo jeder für sich allein einfach kein Gewicht hat und erpressbar ist.
Jetzt ist Anfang der Woche ist der Macron beim Trump gewesen. Dort geht der Keir Starmer auf Amerika. Hast du Hoffnung, dass diese Gespräche irgendetwas bringen?
Die sind sicher notwendig. Also man muss sicher jetzt dort rüber und der Starmer und der Macron und dem Trump zeigen, dass sie ihn gerne haben, dass sie ihn toll finden. Das ist atmosphärisch sicher wichtig und hat sicher auch einen Einfluss auf die weitere Politik von Trump oder auf sein Bild, das er hat von den Europäern und von Europa. Was es denn konkret im Einzelnen bringt, ist natürlich eine andere Frage.
Eine wichtige Rolle spielt sicher Deutschland. Deutschland hat einen neuen Bundeskanzler mit Friedrich Merz. Man weiss, der Olaf Scholz hat sich immer gewehrt gegen die Lieferung der Marschflugkörper Taurus. Der Merz fährt eine andere Schiene. Ist das richtig?
Ich halte es für richtig. Es ist spät, aber es ist immer noch richtig. Die Ukrainer brauchen alles, was man ihnen geben kann. Sie brauchen die Möglichkeit, wirklich tief in Russland in militärische Ziele anzugreifen. Sie haben es zum Teil jetzt schon, Storm Shadow zum Beispiel. Aber Taurus wäre sicher wichtig, dass man das schickt. Das würde aber den Krieg nicht entscheiden, natürlich. Das ist einfach eine von vielen Waffen. Das ist traurig zu sagen, aber jede Waffe, die man den Ukrainer gibt, ist eine Waffe für einen guten Zweck.
Vielleicht gleich noch einen Schwenk zum AfD. Die AfD hat immer gewarnt davon, dass man Taurus liefert mit dem Argument, das ist eine Eskalation. Wie siehst du das?
Ja, wir wissen, wer die AfD zahlt. Wir wissen, wer Frau Le Pen zahlt hat über Jahrzehnte. Das ist ganz simpel. Das Geld kommt aus Russland, zu einem rechten Teil. Zu einem anderen Teil von schwerreichen Deutschen oder auch Leuten mit Schweizer Verbindungen, also von grossen Geld, von Konservativen. Aber Russland finanziert mit und Russland spielt auch mit im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf, hat man das auch gesehen. Das heisst, die singen das Lied von ihrem Brotgeber.
Waffenlieferungen sind das eine. Was auch diskutiert wird, ist Soldaten in der Ukraine, europäische Soldaten. Ist das ein gangbarer Weg?
Wenn die Waffen schweigen, ja, vorher natürlich nicht.
Letzte Frage, Patrick Mick. Wie nach, schätzt du, ist ein Frieden wirklich?
Da schätze ich gar nicht. Das weiss man jetzt einfach nicht. Also ich würde davor warnen, zu erwarten, dass das Jahr vorbei ist. Ich komme wieder auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Die Ukrainer kämpfen ums Überleben von ihrem Staat. Die hören erst auf, wenn die Russen nicht mehr marschieren. Und das wird das Jahr wahrscheinlich noch nicht eintreten.
Sagt Patrick Nick, Leiterin und Auslandbörse Ostschweiz, im Gespräch mit dem Thomas Kind über die aktuelle Lage in der Ukraine und wie es weitergehen könnte. Im Kanton Graubünden wird gebaut. Laut der Auswertung vom Bündner Baumeisterverband ist die Bauwirtschaft in Graubünden letztes Jahr sogar gewachsen. Aber auch wenn es der Baubranche gut geht, sie steht vor Herausforderungen. Es berichtet Livia Jungo.
Der Andreas Felix, Geschäftsführer vom Bündner Baumeisterverband, zeigt sich zufrieden. Die Bautätigkeit ist in Graubünden im letzten Jahr um rund 3% gestiegen. Mehr als die Hälfte der Bauaufträge kommen vom Tiefbau, wie der Andreas Felix erklärt.
Graubünden ist halt von seiner Topografie und von seiner Ausdehnung grossräumig, ist gebirgig. Durch das hat die Infrastruktur für die Erschliessung von unserem Kanton und von unseren Tälern eine grosse Bedeutung. Wir denken hier an die Rätische Bahn, wir denken an die Strasseninfrastruktur, die Täler erschliesst. Es braucht aber im Gebirge auch Schutzbauinfrastrukturen, zunehmend wichtig. Und das ist alles eigentlich in der Sparte vom Tiefbau angesiedelt.
Für eine funktionierende Bauwirtschaft ist vor allem eins wichtig: genug gut ausgebildete Fachkräfte. Die fehlen im Moment in einem Haufen Berufe. Auch die Baubranche kennt das Problem gut.
Wir spüren insbesondere bei den Kaderchargen in unseren Unternehmungen einen sehr angespannten Arbeitsmarkt. Also wenn jemand in Pension geht oder die Unternehmung verlässt, dann ist es zunehmend schwierig, um diese Stelle wieder adäquat zu besetzen.
Die fehlenden Fachkräfte sind aber nicht die einzige Herausforderung. Es gibt immer mehr Einsprachen gegen verschiedenste Bauprojekte, auch gegen derartige, die politisch eigentlich unbestritten sind.
Ja, ich glaube, es ist halt letztendlich ein gesellschaftlicher Trend. Also Bauen findet nicht im Labor statt, es findet nicht im luftleeren Raum statt, es findet in der Landschaft statt. Wenn wir an Wohnbauten denken, dann findet das in einer Wohnzone statt, die dafür ausgeschieden ist. Dort leben schon Menschen, die fühlen sich unter Umständen von einem Projekt negativ berührt und versuchen natürlich dann mit einer Einsprache zu überprüfen, ob das Projekt auch wirklich gesetzeskonform und legitimiert ist.
Die Einsprachen können zu langen Verzögerungen führen. Im Allgemeinen ging es der Bauwirtschaft in Graubünden aber trotzdem nicht schlecht und für den Andreas Felix ist klar, die Zukunftsperspektiven für die nächsten Jahre sind gut.
In der Bündner Baubranche arbeiten rund 5'000 Leute, von denen sind ein Drittel Kurzaufenthalter, ein Drittel Ausländerinnen und Ausländer mit festem Wohnsitz in der Schweiz und ein Drittel sind Schweizerinnen und Schweizer. Brienz ist nicht mehr so gefährdet wie auch schon. Wie die Gemeinde Albula Alvra mitteilt, ist es unwahrscheinlicher geworden, dass sich spontan eine Steillawine löst. Wegen trockenem Wetter nehmen die Geschwindigkeiten am Berg ab. Das Dorf bleibt aber weiterhin evakuiert. Und zu den weiteren Meldungen vom Tag zusammengefasst vom Livio Biondini.
Die Bündner Regierung hat die Überarbeitung der italienischen Version des Kochlehrmittels Tiptopf genehmigt. Die italienische Ausgabe ist aus dem Jahr 2011 und ist voraussichtlich bis Sommer nächstes Jahr ausverkauft, wie der Kanton schreibt. Darum müssen sie einen Ersatz haben. Das überarbeitete Buch soll bis zum Schuljahr 2026-2027 rauskommen. Auch genehmigt hat die Bündner Regierung Teilrevision Ortsplanung in Fürstenau. Wegen dem Bundesgesetz über die Raumplanung und dem kantonalen Richtplan im Bereich Siedlung hat Fürstenau die Bauzone neu angepasst. So kann jetzt in Fürstenau verdichteter gebaut werden, heisst er Mitteilung vom Kanton. Die Region Surselva darf ein neues Bildungszentrum in der geplanten Ilanzer Bahnhofsüberbauung realisieren. Der Kanton Graubünden unterstützt das mit 7,5 Millionen Franken. Wie der Kanton schreibt, gibt es die Auszahlung unter dem Vorbehalt, dass der Grosse Rat die entsprechenden Budgetkredite befürwortet. Die Region Albula plant eine Anpassung für den Richtplan in den Bereich Materialabbau, Materialverwertung und Abfallbewirtschaftung. Die Bevölkerung hat jetzt die Möglichkeit, sich aktiv am Prozess zu beteiligen. Bis Ende März liegen die Dokumente öffentlich auf, sodass Vorschläge oder Events eingereicht werden können, wie der Kanton mitteilt. Die Änderungen betreffen den kantonalen und regionalen Richtplan und sollen die nachhaltigere Nutzung von Ressourcen und eine optimierte Abfallbewirtschaftung sicherstellen. Konkret geht es um neue und erweiterte Abbaustellen für Kies und Stein sowie um die Standortplanung für Deponien und Recyclinganlagen. Der Kanton Glarus gibt Juristinnen und Juristen die Möglichkeit, Praktika zu absolvieren in der Kantonsverwaltung und bei Gerichtsbehörden. Wie der Kanton schreibt, ergänzen die Praktika die Ausbildung durch praktische Erfahrungen und sind auch gute Vorbereitung für die Anwaltsprüfung. Das Angebot ist Teil von einem kantonalen Konzept zur Förderung von jungen Juristinnen und Juristen. Absolventinnen und Absolventen von einem juristischen Studium, mindestens vom Bachelor, können so ein Praktikum von 12 bis 18 Monaten machen. Am Mittwoch hat es beim Rekrutierungszentrum Melz in Blons einen grösseren Polizeieinsatz gegeben. Wie der Sarganserländer schreibt, ist ein Mann verhaftet und in Handschellen abgeführt worden. Der Verhaftete hat einen Einschleichdiebstahl im Rekrutierungszentrum vorgehabt, sei von Armeeangehörigen zuerst festgehalten worden und hätte dann aber davonlaufen können. Die Kantonspolizei St. Gallen hätte dann ein paar hundert Meter weiter beim Schulhaus Heiligkreuz festnehmen können, wie es er Mitteilung heisst. Bei der Verhaftung hat der Mann laut umgeschrauen.
Der Winter soll verschwinden und das gern laut. Das ist der Cialanda Marz. In vielen Gemeinden im Engadin ist das Mooren. In Guarda war heute schon ein erster kleiner Umzug. Dieses Jahr ist ein besonderer Cialanda Marz. Es ist nämlich auch noch ein Geburtstag. Das Buch vom Schäler Ursli wird heute 80 Jahre alt. Charlotte Kösling war in Guarda am Umzug dabei.
Pünktlich am 8. fangen die Kinder vom Dorf an, ihre Glocke zu läuten. Hintereinander laufen sie mit der Glocke durchs Dorf. Zuvorderst die Älteren, am Schluss die Kleinsten. Es ist ein spezieller Cialanda Marz. Das Buch «Schälen Ursli» wird 80 Jahre alt. Im Publikum steht der Simon Köns. Er ist der Enkel von Selina Köns, der Autorin vom «Schälen Ursli».
Ich habe nicht viel spezielle Erinnerungen in dem Sinne. Natürlich war das Buch präsent bei uns. Aber jetzt, ich glaube, wir nicht. Also mal abgesehen von irgendwie der Verwandtschaft zum Schälen Ursli, ist das Buch nicht präsenter gewesen als in vielen anderen Kinderstuben.
Der Simon Köns ist in Zürich aufgewachsen, lebt jetzt aber schon seit 6 Jahren mit seiner Familie in Guarda. Das Buch habe er als Kind auch vorgelesen gekriegt, sonst aber eher weniger davon gehört.
Mein Vater hat nicht so ein gutes Verhältnis gehabt zu seiner Mutter und hat auch nicht so viel darüber geredet. Aber es sind dann natürlich Sachen gewesen, die ich gefunden habe, wie zum Beispiel ein Schellen-Ursli-Buch, wo eine Widmung von meiner Grossmutter drin hatte, wo gestanden ist, das ist das erste Buch, das bei uns durch die Haustüre gekommen ist, 1945, wo schöne Erinnerungen sind an den Moment, wo dann plötzlich das Buch da war. Und es hat ja doch eine relativ lange Entstehungsgeschichte gehabt.
Auch seinem eigenen Kind hat er Simon Künz das Buch vorgelesen, aber nicht öfter als andere Familien das auch machen würden. Das hat vor allem einen Grund, weil das Kind im Engadin in die Schule gehen, ist der Chalanda Marz und der Schellen Ursli ständig ein Thema. Das sagt auch sein Sohn, der Lorin Künz. Er war heute das letzte Mal beim Chalanda Marz dabei gewesen. Ab nächstem Jahr ist er zu alt.
Es ist irgendwo schön, weil ich sehr viele Erinnerungen habe an Chalanda Marz, auch seit ich klein bin. Und ja, ich bin jetzt bei den Ältesten, wir sind das Vierte und haben da können organisieren. Aber halt auch ein bisschen traurig, weil ich das letzte Mal, das nächste Jahr, will ich nicht dabei sein. Und ja, dann ab jetzt zuschauen.
Schon als er jünger war, ist der Lorin Künz regelmässig mit seinen Eltern auf Gbärden gekommen für den Chalanda Marz.
Ich bin schon sehr früh damit in Kontakt gekommen, auch nicht nur durch das Buch. Und somit war es einfach immer auch die Frage, dann in der Ferien da hinzukommen und den Brauch zu feiern. Und ja, logisch habe ich das Buch gelesen und auch vorgelesen gekriegt, aber genau, es ist nicht so stark mit dem Buch verbunden, meine Beziehung zum Chalanda Marz.
Auch in Zukunft will ich Lorin Künz beim Chalanda Marz zuschauen.
Das Buch von Schellen Ursli ist auch heute noch bekannt und das nicht nur in der Schweiz. Es ist unter anderem auch auf Englisch, Japanisch und Chinesisch verkauft worden. Nicht nur der Chalanda Marz sorgt in vielen Bühner Gemeinden das Wochenende für gute Stimmung und viele Leute auf der Strasse. An ein paar Orten sieht man auch verkleidete Leute und man hört Guckenmusik. Das weckt der Fasnacht. Der grösste Anlass in der Region ist die Churer Fasnacht, was in der Bündner Hauptstadt alles ansteht. Der Livio Biondini.
Der Umzug an der Churer Fasnacht geht der gleiche Weg wie immer. Da hat sich seit 24 Jahren nichts daran geändert, wie Iris Beng, die Präsidentin der Churer Fasnachtsvereinigung, sagt.
Der geht von der Kasernenstrasse an, geht über Grabenstrasse, dann aber Bahnhofstrasse bei Manor, Alexanderstrasse durch und dann Stadttheaterweg rauf und dann ist dann der Schluss dort an der Grabenstrasse. Gegenüber vom Vasellen.
Anfang dort zum Viertel vor zwei, dann setzen sich die dekorierten Wege an, die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler und Guckenmusiker in Bewegung. Etwa 15 Gucken, etwa nochmal so viele Wege und ein paar Laufnummern sind mit dabei. Alles zusammen sind es über 40 Nummern während dem Umzug, wo ca. 1,5 Stunden geht. Ab und zu muss der Umzug anhalten, weg der Rosenbahn.
Das Jahr ist eben Ferienende. Und dann haben sie noch extra Züge reingetan. Also, was wir jetzt einfach machen, dass wir den ganzen Umzug stoppen. Dann haben die Leute Freude, wenn vor ihnen ein Gucken ist. Und die spielen dann gerade mit denen auch noch Gucken darauf aufmerksam machen, dass wenn sie stehen müssen, das ein Spielen für die Leute. Und dann gibt es auch nicht so lange Wartezeiten und es gibt auch keine Löcher.
Am Schluss wird der Umzug dann geteilt. Die Wege mit den Klicken gehen auf die eine Seite weg, die Guckenmusiker verschieben dann auf den Kornplatz. Dort sind Guckenkonzerte nach dem Umzug und etwas zu essen oder zu trinken kann man dort auch holen. Am Abend geht es dann an verschiedenen Orten in Chur weiter, wie Iris Beng sagt.
Wir haben ein Programm auf dem Kornplatz, auf dem Martinsplatz, wo Gucken nach Programm spielen. Rathaushallen spielen sie immer und die Auftrittszeiten sind alle im Büchli dabei, wo man kriegt, wie man Plaketten kauft.
Die Guckenkonzerte auf den öffentlichen Plätzen zählen für die Präsidentin der Churer Fasnachtsvereinigung zu den Highlights.
Allgemein Strassenfasnacht. Wenn es natürlich nicht regnet und nicht schneit, dann ist man schönst in Chur gegessen. So bis um 1:30 und dann geht man dann rein ins Restaurant und Bar. Aber vorher sind das wirklich die Highlights. Und natürlich der Umzug. Da kommt man wirklich richtig in Stimmung.
Am Abend, ob Freitag oder Samstag, können wir so lange Party machen, wie man will, weil es an beiden Tagen Freinächte gibt. Ein weiteres Highlight laut der Iris Beng ist dann auch noch der Kinderumzug, der am Sonntag noch stattfindet. Dort sind das mal auch 5 Guggen dabei, die mitlaufen mit den vielen Kindern.
Ein weiterer Umzug gibt es morgen in Unterfatz und in Glarus ist heute der Fedeli Freitag. Und für die, die es dieses Jahr nicht persönlich an die Fasnacht arbeiten, aber gleich nicht auf das Ganze verzichten wollen, auf südostschweiz.ch gibt es morgen den ganzen Umzug vor Churer Fasnacht im Livestream. Und das wäre es auch schon mit der Sendung von heute. Falls ihr noch mal reinhören wollt, ihr findet alle Sendungen auf radiogrisha.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und sonst sind wir ab Montag wieder zurück mit spannenden Geschichten aus der Region. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.